Kern der Aufklärung ist die Freiheit, die Mündigkeit und der Individualismus. Aufklärung bedeutet, es steht keine Autorität über der Vernunft, außer der Vernunft. Aufklärung bedeutet die klare Trennung von Religion und Staat, von Wissenschaft und Glauben, und sie bedeutet, dass sich die Gesetzgebung nicht um die Religion des Menschen kümmert, nicht um seine Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder einem Geschlecht. Sie bedeutet die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die von Gläubigen und Nichtgläubigen, sie bejaht Religionskritik und Selbstkritik und nimmt dem Menschen die Angst vor der Hölle, vor den religiösen Institutionen und vor Gott höchstpersönlich. Wann hätte es all das auch nur im Ansatz in der islamischen Welt gegeben? Nicht nur in Gedanken, sondern als politische, juristische und gesellschaftliche Praxis. Kann man überhaupt eine Phase in der langen Geschichte ausmachen, in der es so etwas wie eine islamische Aufklärung gegeben hat? Der britische Journalist Christopher D. Blake würde diese Frage wohl bejahen. Er hat 2017 ein Buch mit dem Titel »Die islamische Aufklärung – Der Konflikt zwischen Glauben und Vernunft« veröffentlicht, das in der westlichen Presse euphorisch gefeiert wurde. Er behauptet darin, der Islam habe seine Aufklärung bereits hinter sich. Nach dem Tod des Propheten habe der Islam ein halbes Jahrtausend des Glanzes erlebt und in dieser Zeit seine erste Phase der Aufklärung durchlaufen. Erst die Kreuzzüge hätten dem ein Ende gesetzt. Eine zweite Phase der islamischen Aufklärung erkennt D. Blake in den Gedanken und Arbeiten muslimischer Intellektueller des 19. Jahrhunderts. Er erwähnt etwa den Türken Namık Kemal 1840 bis 1888, der wegen seiner modernistischen und westlichen Ideen ins Exil musste und dort die Werke von Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau und Charles-Louis Montesquieu ins Türkische übersetzte. Auch den persischen Diplomaten Mirza Saleh Shirazi 1790 bis 1845, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an der Universität Oxford studierte und danach die erste Druckerei in Tebris eröffnete, führt der Autor an. Hier haben wir es mit zwei säkularen Aristokraten zu tun, die im Westen lebten und von den Gedanken der Aufklärung beeinflusst waren. Doch was hat das mit einer islamischen Aufklärung zu tun? Spricht man von einer christlichen Aufklärung nur, weil Kant und Voltaire als Christen geboren wurden? Muslimische Intellektuelle, wie die beiden oben erwähnten, hat es seit dem 9. Jahrhundert reichlich gegeben, aber die Existenz von rationalen Personen bedeutet nicht, dass daraus eine Bewegung entstanden wäre, die die Gesellschaften grundlegend verändert hätten. Diese Intellektuellen im 9. wie im 19. Jahrhundert waren ein Produkt des Wohlstandes und des Kontaktes der muslimischen Welt mit fremden Kulturen und nicht ein Produkt des Islam. Sie genossen den Luxus, andere Gedanken zu vertreten, wurden oft zu Ungläubigen erklärt, mussten ins Exil gehen oder wurden gar getötet. Als weiteres Beispiel für die islamische Aufklärung nennt der Autor Fatma Aliatopus, eine konservative, bürgerliche türkische Autorin, die in ihren Kolumnen für ein Frauenmagazin den Unterschied zwischen den sittlichen Frauen des Islam und den emanzipierten europäischen Romanfiguren hervorhob.